Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen. Heute Besuch aus der Comedy-Welt, Comedienne Neger Amiri. Stand-up ist ihre Leidenschaft und sie versucht dabei mit großer Freude, das älteste Spiel der Menschheit zu verstehen, die Beziehung zwischen Mann und Frau. Was mich sehr freut, wir stehen demnächst in der Nahetal-Arena gemeinsam auf der Bühne, bei Bad Kreuznach lacht. Und das wird für mich das wohl bisher größte Publikum sein, vor dem ich Stand-up mache. Ich muss ja ehrlich sagen, dass mir Auftritte, bei denen tolle Kolleginnen wie Neger oder Kollegen mit dabei sind, im Vorfeld immer noch am meisten Kopfzerbrechen bereiten. Und Fragen wie, kann ich da bestehen oder lachen die Menschen auch über mich, schon manch unruhige Minute gekostet haben. Auch die letzte Mixshow, bei der unter anderem Johnny Armstrong mit dabei war, hat mir da echt eine schöne Erfahrung an extra Adrenalin und Unruhe beschert, war aber auch wirklich wertvoll, weil ich wieder mal gemerkt habe, dass ich mich einfach auf den eigenen Spaß mit dem Publikum konzentrieren sollte. Das hat am Ende so viel Bock gebracht, als dann auf der Bühne auch diese Gedanken plötzlich weg waren, wie kommt das auch an, sind das die richtigen Geschichten? Also wenn diese Blockaden im Kopf weg sind, kannst du die Bühne erst richtig genießen. Und ich glaube inzwischen, das gilt für alles im Leben. Wir machen es uns leider oft genug selbst zu schwer. Lass es einfach passieren, Gedankenkarussell abschalten. Ja, in vielen Teilen meines Lebens hat das, wie ich es in meinem Buch Hilfe, ich bin zu nett beschreibe, ja schon wunderbar funktioniert. Und ich merke, wie meine Auftritte als Stand-Upper mir helfen, da Schritt für Schritt eine ähnliche Lockerheit zu entwickeln, wie es bei mir seit Jahren als Moderator der Fall ist. Das zu erleben, ist echt klasse. Und ich bin gespannt, wie das in Bad Kreuznach wird, wenn ich am 25. Juni unter anderem mit Neger Amiri auf der Bühne stehen darf. Im Podcast heute lernst du Neger kennen und ihre spannende Lebensgeschichte. Sie kam als Kind mit ihrer Mutter aus dem Iran nach Deutschland und hat sich hier ihren Traum von der Bühne in den letzten Jahren richtig erspielt. Auf Social Media folgen ihr Tausende, gleich ihre ersten Videos gingen viral. Wie die Liebesgeschichte zwischen ihr und der Comedy entstanden ist, was ihr das interessante Experiment 3 Jahre ohne Sex zu leben gebracht hat und warum sie in der Heimat ihrer Familie diesen Job so sicher nicht machen könnte, erzählt sie dir im Podcast. Der nicht umsonst so heißt wie ihr aktuelles Live-Programm. Mega gut. Viel Freude mit uns.
Okay, ladies and gentlemen, open your ears. It's the Ingo Nomsen Show.
Servus, Neger.
Grüß dich.
Danke für den Besuch. Mann, du extra aus Frankfurt angereist. Das ist so cool. Mittlerweile kommen Leute zum Podcast. Ich hoffe, das ist eine gute Anreise.
Ja, von Köln tatsächlich, weil ich wohne mittlerweile schon in Köln.
dann.
Aus Frankfurt hätte ich es mir nochmal überlegt.
Und angequatscht worden, oder?
Nee.
Nein.
Nö, Maske, ne? Und ich werd nicht in der Bahn angequatscht, Gott sei Dank.
Ja. Aber immer noch Single, oder?
Immer noch Single.
Aber da kommen wir nachher nochmal intensiver drauf, ja. Wie lange bist du jetzt in Deutschland unterwegs, als Perserin, die vor Jahren hier bei uns ihr Zuhause fand?
2005 bin ich nach Deutschland gezogen, wobei meine Mutter sagt immer 2003 und ich soll sagen, dass wir 2003 hergezogen sind. Ich sage aber 2005, dann sagen alle, wow, du kannst aber gut Deutsch. Deswegen ist es ein bisschen, kürzer, ich blöffe da immer ein bisschen. Aber so 2003, 4, 5 irgendwann da.
Ja, und Comedy machst du jetzt seit wann?
2018? Ja, Anfang 2018.
Und Mama kann auch drüber lachen, oder?
Ja, die versteht nicht alles.
Vielleicht auch ganz gut so, oder?
Genau, manchmal ganz gut so, aber ich glaube, die findet schon witzig, aber nicht alle Videos.
Ja. Du bist mit deiner Mutter erst hergekommen und Vater ist danach gekommen, ne? Was war der Grund, warum ihr aus dem Iran hier nach Deutschland gekommen seid? Weil euch ging es ja eigentlich ganz gut. Also ihr hattet ja da durchaus ein privilegiertes Leben, wie ich weiß.
Ja, meine Mama hatte einen sehr reichen Papa, mein Opa. Mhm. Und mein Papa, ja, geht so. Und der ist dann irgendwann früher nach Deutschland gezogen. Also wir sind nachgezogen, mein Papa war zuerst hier. Genau, weil seine Brüder haben hier gelebt auch und der ist dann quasi hierher geflohen und dann wurde er bei den Brüdern auch aufgenommen und so und danach sind wir gekommen und weil meine Mutter einfach nicht sehen konnte, dass ich mit Kopftuch dann zur Schule gehe und so, ne? Das fand sie ganz schlimm.
Ja, aber ich hatte irgendwie gelesen, dass ihr hier dann erstmal im Flüchtlingsheim gelandet seid.
Genau.
Aber wenn der Vater, deswegen habe ich das wohl falsch zusammengekriegt, wenn der Vater schon da war, warum seid ihr denn nicht gleich zu dem? Oder?
Also der musste ja erst zum Flüchtlingsheim und dann wurde er quasi, ne, weil du kannst ja nicht dauerhaft dann im Flüchtlingsheim bleiben. Ja. Das dauert ja so 2-3 Monate, bist du ja aufgenommen. Ja. Aber solange du ja deinen Pass hast, dann musst du ja auch irgendwo hin, ne?
Ja.
Also,
aber du und deine Mutter, ihr wart dann gleich.
Wir waren auch im Flüchtlingsheim.
Also ihr konntet nicht gleich zum Papa kommen.
Nee. Nee.
Was war das für euch für eine Situation? Weil ich kann mir vorstellen, als Kind, du warst damals irgendwie 11, lebst dort im Prinzip ein sehr glückliches Leben in Anführungsstrichen und ein sehr privilegiertes und plötzlich sitzt du hier Und Flüchtlingsheim hat sie mal nachgefragt und gesagt, war das vielleicht doch keine so gute Idee,
hier rüberzukommen? Ja, genau, bei uns war es auch ein paar Monate. Also wir hatten echt irgendwie Glück mit all dem Verfahren. Das ging alles immer ziemlich zügig und schnell. Das waren ein paar Monate, aber natürlich sehr schwierige Monate. Also erstmal waren wir in Gießen in einem Flüchtlingsheim. Das war, da waren wir im Raum halt mit ganz vielen anderen. Also das war, ich glaube, das war eine rumänische Familie oder so. Was drum, ja, egal. Und das war auch eigentlich funny, ne? Also es war jetzt nicht so super schlimm, die waren auch lustig. Nur die haben sehr viel getrunken und die waren auch ziemlich besoffen oft.
Ja.
Und dann hat meine Mutter auch ein bisschen mitgetrunken. Also genau, auf jeden Fall, aber das war natürlich sehr klein, eng und die Wände waren so bemalt und so, ne? Ich dachte ja, wo bin ich hier gelandet? So. Und ja, also es war schon heftig. Also jetzt kommt man damit zurecht, aber dort in dem Moment habe ich immer gedacht, komm, lass uns zurück.
Ja. War das in der Schule dann noch so ähnlich? Weil du musstest dich natürlich auch in das Deutsche erstmal reinfummeln und dann auch noch dein Vorname. Du hast ja auch schon öfter mal drüber erzählt, dass Neger jetzt nicht das, das beste Entree war, ja, bei vielen Klassenkameradinnen und Kameraden.
Genau, genau. In Wiesbaden waren wir da auch in einem Heim und dann war ich da in der Schule auf einer Hauptschule und das war halt, ja, also ich kam zur Schule, die haben ein Lied gesungen, so einen rassistischen Song, ne? Wie heißt das denn? Also sage ich lieber nicht.
Ja.
Hat hier keinen Platz verdient. Also von Be Tight war das ein Song, ne? Das haben die immer gesungen und ich dachte halt so, der Name ist normal, ne? Also ist jetzt nichts Schlimmes und hab's dann herausgefunden und dann war es traurig, ne? Erstmal.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber mittlerweile benutzt du ja auch solche Sachen, um in deinem Programm dann das nochmal umzudrehen, ne? Und sozusagen deinen eigenen Umgang damit zu finden. Hat dir Stand-up auch geholfen, mit vielen Dingen im Leben überhaupt leichter umzugehen?
Ja, ja, also Comedy hat mir geholfen und Stand-up ist, halt, deswegen fällt es mir immer so schwer zu akzeptieren, dass ich ein Stand-up-Comedian bin, weil Humor schon immer etwas war, das gehört einfach zu mir. Das, also das war halt so eine Waffe für mich und so habe ich halt mich dazugehörig fühlen können und Leute lieben Humor und dadurch, dass ich so eine Selbstironie hatte, habe ich es dann doch geschafft, mich an allen Situationen anzupassen. Nur, dass ich auch damit Geld verdienen kann, das wusste ich halt nicht. Und das muss man halt auch irgendwie mal so checken dann, ne?
Ja.
Für mich geht es zu einfach, so, weil ich denke...
ja, weil es halt selber Spaß macht, ne?
Genau, und ich will es dann immer komplizierter machen und denke so, oh, das muss der und so ein Handwerk sein und hier und da und mach's mir dann so schwer im Kopf. Dabei ist es einfach irgendwie da und das kommt immer am besten dann, wenn ich einfach ich bin. Und ja, das ist dieser Humor, dass ich, ja genau, das ist so irgendwie surreal.
Ja, was war denn dann deine Initialzündung, überhaupt Stand-up zu machen? Gab es da irgendeinen Moment, wo du gedacht hast, jetzt stell ich mich da auch mal hin? War das irgendein Open Mic oder hat irgendjemand anders gesagt, jetzt mach mal?
Ja, das war bei mir, ich hatte, hast du mir serviert? Ich habe so einen Kaugummi, ich habe Angst, dass ich hier deinen Zuhörern ins Ohr schmatze.
Nein, alles
ich hasse
gut.
Ja Menschen, die anderen ins Ohr schmatzen. Ja.
Weißt du, so Schmatzgeräusche.
Oh, schlimm, ganz schön. Schmatzphobie, kennst du die in der Bahn, die auf einmal so eine Banane essen oder so?
Oder die den Mund nicht zumachen beim...
Ja, oh Gott, ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Aber no
nein,
pressure.
Ich habe es gar nicht gemerkt, also bei mir in der Familie ist das normal.
Kein Schmatz-Hating. Was war nochmal die Frage? Ich will ein bisschen vergessen.
Was war die Initialzündung in Sachen Comedy? Hat dich jemand auf eine Bühne geschubst oder hast du gesagt, bei so einem Open Mic will ich einfach mal mitmachen?
Also ich hatte ein Video hochgeladen im Netz, das ist irgendwie innerhalb von 3 Tagen durch die Decke gegangen, hatte irgendwie 1,6 Millionen Klicks.
Oh, was war das?
Um meinen Namen.
Ja.
Das war einfach so... Das ist eigentlich längere Geschichte. Soll ich dir erzählen?
Im Podcast haben wir ja, du warst ja früher auch mal beim Radio.
Ja.
Im Radioformat Radio, dann hätten wir gesagt, nee, komm, wir schneiden's. Hier wird nicht geschnitten, hier erzähl sie. Wir haben die Zeit.
Ja, da kann ich es mal anteasern. Ich war beim Radio, Antenne Bad Kreuznach, hab da moderiert. Ich war auch richtig schlecht. Oh Gott, du willst nicht wissen, wie ich gesprochen habe. Du hättest sofort gesagt, Moderationsnote minus 100, also richtig schlecht. Und irgendwann habe ich mich dann für Viva moderiert, weil ich dachte, hey, diese schlechten Skills müssen auch vor die Kamera. Und habe mich da so beworben, so ein Bewerbungsvideo, da gab es so einen Contest. Und dann haben ein paar Leute unter mein Voting-Video irgendwie geschrieben, ja, du hast voll die große Nase und dein Name, wie kann man denn so heißen? Ne? Und daraufhin habe ich so ein lustiges Statement gemacht und habe gesagt, ey, guck mal, so einen Namen zu haben ist auch nicht einfach und so. Und keine Ahnung, habe da über meinen Namen Witze gemacht.
Mhm.
Und über die Nase, aber gar nicht mit der Intention, lustig zu sein, sondern habe einfach drauf geantwortet. Das war für meine Freunde gedacht, so, ne, dass ich jetzt so ein bisschen beleidigt werde. Und dieses Video ist auf einmal, keine Ahnung, eine große Seite hat das irgendwie auf die Seite repostet und hat dann so 1,6 Millionen oder so. So richtig gute Klicks
bekommen.
Schon
krass, ne?
Ja, so erstes Video. Und haben ganz viele gesagt, boah, du musst unbedingt Comedy machen, Comedy, Comedy, Comedy. Und ich so, nee, Habe es dann auch erstmal gelassen. Habe irgendwann mal das zweite Video hochgeladen. Ist auch wieder viral gegangen. Ich so, hä, warum? Hm. Du verstehst ja gar nicht, worum es geht. Dann hat mich dann mein Manager angeschrieben.
Der Rest ist Geschichte.
Der Rest ist Geschichte. Dann ist passiert. Er so, geh auf die Bühne. Ich so, okay.
Okay. Und mittlerweile macht dir das mega Spaß und du weißt, es ist der Mittelpunkt deines Berufslebens, oder?
Ja, genau. Ja, genau.
Ja, ist schon cool. Du hast ja auch Abi gemacht und dann wirklich auch diese Ausbildung beim Radio. Ich habe ja gehört, es war jetzt gar nicht so sicher, dass du die Schule immer noch irgendwann zu einem gütlichen Ende bringst, eine Zeit lang. Ja. Weil du natürlich auch diese Freiheiten in Deutschland für dich genossen hast. Das heißt, warst du Partymaus, oder?
Ja, richtig. Also das war halt ein krasser Kontrast zwischen islamisches, anständiges Mädchen, die noch nie mit einem Jungen in einem Schulklasse war. So, ne? Es war ja super streng im Iran. Ja, ne? Du hast dich ja nicht mal getraut, irgendwie, keine Ahnung, mal die Lehrerin schief anzuschauen. Du bist ja da auch mit Lineal und so geschlagen, richtig, ne?
Also erzähl das nochmal, wie es da im Iran auch heute ja noch zugeht, weil das können sich, glaube ich, viele wirklich nicht vorstellen.
Ja, also allein es fängt ja schon bei den Sitzen an, ne? Also so wie man sitzt. Das sind so Bänke quasi, so ich weiß nicht, mein Deutsch ist dafür zu schätzen, so, wie nennt man so dünne Bänke? So, das ist so die Hälfte von deinem Tisch quasi.
So Büßerbänklein.
Ja, so in der, wie nennt man das?
Büßerbänklein?
Büßerbänklein,
oder so?
Oh, ein Lauf deutsche Männer. Kirche, oder? Siehst du, ich lerne hier gute deutsche Sprache endlich. Büßetischler.
Büßerbänklein, ja.
Büßerbänklein. Und da habe ich halt so gesessen. Also du sitzt dann so in der Reihe. Also du kannst quasi die anderen Mitschüler gar nicht so angucken. Ne? Du traust dich das auch nicht. Und bist halt auch mit Kopftuch und mit einem Mantel und so. Also wirklich so halt so mit einem Kopftuch, ne?
Ja, ist ja einfach auch nicht so alles richtig. Abgeschottet alle, bis hier.
Also Gesicht ist frei, aber komplett sonst alles so verschleiert. Genau. Und dann bist du halt nur am Lernen, ne? Du hast dort, es geht nur um die Schule. Du musst gute Noten haben und da waren alle gut in der Schule. Deswegen, ich habe es nie verstanden. Ich kam nach Deutschland auf die Hauptschule so und die hatten schlechte Noten. Vierer, Dreier. Ich so, wie kann man so? Also unsere Noten sind anders. Wir haben 1 bis 20.
Und alle haben aber 1 bis 2.
Nee, und alle haben so echt so 19.
Ach so, das ist das Beste.
Im Iran ist so genau 19,5. Oder die schlechteste Note ist so 17,5. Da denkst du schon, okay, die ist aber super schlecht. Ja. Und ist ja immer noch super gut so, ne? Wäre da wahrscheinlich eine 2 minus oder so, oder?
Wahrscheinlich, ja. Eher eine gute 2.
Eher eine gute 2, so. Und das war so Iran. Und hier in Deutschland alle schlechte Noten teilweise, 4er, 5er und so. Wie geht das? Also auf meiner Schule, Hauptschule, waren viele einfach Problemkinder. Gab es viele Unterschiede. Dann gab es hier so viereckige Tische, so Gruppentische und so. Und ich dachte, krass, und Jungs in der Schule.
Man darf mit denen reden.
Ich war richtig überfordert, Ingo. Ich so, hä?
Und dann, es gibt Partys, da wird gefeiert, da kann man hingehen.
Ja, und ich habe mir dann gewünscht, als ich dann auf dieser Schule kam, war mein erster Wunsch. Also ich weiß noch, ich habe abends im Bett gelegen. Ich so, lieber Gott, bitte, bitte, ich will jetzt eine coole Freundin. Also ich weiß auch gar nicht warum, vielleicht weil es so ein Instinkt war, dass ich nur so überleben konnte auf dieser Schule. Weil
also du wolltest jemanden, der dich sozusagen ein bisschen introduced bei den anderen und sagt, hier, das ist die Neger und jetzt zeigen wir dir mal, wie hier gefeiert wird und was man hier so treibt.
Ja, so ein Reiz einfach, ne? Ich wollte eine coole, also ich wollte so jemanden, der so Gangster ist, so, ne? Und das war dann die Jessie, die mir sofort, mein Wunsch hat sich manifestiert, die hat mir sofort einen Brief geschrieben.
Und die ist bis heute deine Freundin?
Nee, ich weiß gar nicht, wo sie ist.
Ach.
Ja, mit der wäre ich dann gut befreundet so. Die war auch lustig, die war echt so hart drauf, ne? Ja. Schon Gras geraucht, Zigaretten. Ich habe meine erste Zigarette nach 2 Wochen in Deutschland geraucht, so.
Mit 11,5.
Ja, mit 11, ja wirklich, das war ganz normal. Also. Ja.
Und deine Mutter war nicht ein bisschen verstört, als du plötzlich auf Partys gerannt bist und geraucht hast? Oder hast du dir das alles irgendwie verheimlicht?
Ja, so ein bisschen verheimlicht, aber die haben schon mitbekommen, okay, das geht jetzt nicht so super in die richtige Richtung, aber ich glaube, wenn du so, da haben wir auch noch teilweise am Anfang im Heim, dann nicht mehr, hatten da irgendwie eine ganz kleine Wohnung oder so, da hast du so viele Probleme, so, da, die hat zwar ihr Bestes gegeben, so, aber ich glaube, vieles hat die nicht wahrnehmen wollen, also die wussten halt schon, es verändert sich was bei mir, aber die konnten dagegen auch nicht so anhalten.
Opa war dann derjenige, oder? Der die Pflöcke eingeschlagen hat, gesagt hat, Mädchen, jetzt mach mal Abi.
Genau, der war echt krass. Also mein Opa war halt so richtig wichtige Rolle in meinem Leben, der halt mir auch sehr viel Halt gegeben hat, weil meine Eltern waren hier in Deutschland auch total verloren. Du musst dir vorstellen, du verlierst ja alles. Und meine Eltern hatten ja nie gearbeitet richtig im Iran, weil die einfach immer Kohle hatten. Ja. Und hier bist du halt so aus den Augen, aus dem Sinn, kriegst ja auch nicht irgendwie immer viel Geld so. Und ja, da kam mein Opa, der hat mich auch immer angerufen, der so, du darfst da nicht komplett abrutschen und so. Und der war wirklich so meine Motivation, wo ich dachte so, nee, ich kann da jetzt nicht, also das war immer im Hinterkopf. Ich war ziemlich, für mein Alter mal ziemlich intelligent. Ich wusste auch, ich baue jetzt ein bisschen Scheiße und wenn es hart auf hart kommt, ich werde eh dann, also.
Irgendwas wird schon.
Ich wusste es schon. Ich hab dann, genau, bin dann auf diese private Schule da.
Abi gemacht und dann Radio war auch so ein bisschen diese Welt kennenlernen, oder? Dieses Medium.
Genau, das war auch so witzig. Ich war, ich hatte studiert, angewandte Medien.
Und hast du es auch abgeschlossen, oder?
Ja, tatsächlich,
hey,
ja.
Bachelor, oder?
Aber kann man echt nicht, das war eine private Uni.
Ach so.
Auch. Und das war einfach so, dieser Abschluss ist, sorry, also ich kann darauf nicht stolz sein. Weil das war wie so eine, die Uni war, also keine Ahnung,
wie so ein Hobby.
Wie als Bachelor, aber du musst es dann nach mit weiter, damit es staatlich anerkannt wird und das sagst du ja schon alles.
Ja.
So, das heißt, du gehst einen Monat in einem, keine Ahnung, mit weiter Hochschule und dann kriegst du so eine Genehmigung, dass du staatlich anerkannt bist. Aber wenn wir es von den Qualifikationen ausgehen, bin ich eigentlich jetzt nicht staatlich anerkannt. Wobei, mittlerweile bin ich wahrscheinlich, ja doch, bin ja jetzt in der Medienbranche.
Ja,
auch,
ich weiß, könntest du dir bestimmt anrechnen lassen. Ich weiß noch, als ich studiert habe, dann nach meinem Volontariat beim Radio in München, ich bin immer zu spät gekommen, weil ich die Morningshow im Radio moderiert habe und die erste Hauptseminarstunde fing um 9.15 Uhr an und bis 9 ging es im Radio. Und dann kam ich um 9:15 an der Uni im Seminar an. Meistens ein bisschen zu spät. Und dann erzählten die da, wie es läuft beim Radio. Und ich kam ja gerade vom Radio und ich dachte mir mal, nee, im echten Leben ist es anders. Und ich habe echt die Uni echt in vielen Momenten so, ich fand es so schlimm. Ja, aber ich wollte es dann unbedingt durchziehen. Ne? Ich wollte dann irgendwie auch dieses Diplom irgendwann in der Tasche haben und bin dann immer hin, wenn ich Referate halten musste oder Hausarbeiten abgeben. Und am Ende war ich dann auch total froh und ich beschreibe das ja auch in meinem Buch, als ich endlich dieses Diplom in der Hand hatte. Und danach ging es zum ZDF. Vielleicht war das ja doch irgendwie.
Ja, lief ja alles bei dir, oder? Ging ja, dann, ja schnell. Du schon in der Uni Morning Show, ja?
Nein, aber acht harte Jahre waren das, ja oder?
Ja.
Oh, nee, sechs. Sechs Jahre. Sechs Jahre Studium, ey.
Ah, und dann Morning Show.
Nee. Das, ich muss ja mein Studium irgendwie finanzieren.
Ah.
Ich sage immer, ich war so eine Art Mittagspausenstudent und habe es dann auch mal ein Jahr schleifen lassen, als ich sehr viel gearbeitet habe und habe es dann aber doch irgendwie am Ende durchgezogen. Ich sage allen da draußen, die studieren, zieht es bis zum Ende durch oder macht zumindest Bachelor. Ja? Also,
aber sag mal, war das nicht unüblich, dass man schon eine Morningshow hat als Student? Weil das ist ja auch nicht so, Morningshow ist ja so eigentlich Primetime.
Ja, war Charivari in München, war irgendwie damals
guter Sender?
War cool, ja, einer der erfolgreichsten Privatsender.
Ja, und da warst du schon,
ja, aber da gab es auch natürlich, wir haben ja Journalistik studiert, da gab es auch Kollegen, die haben für die Süddeutsche gearbeitet oder so.
Auch als Moderator?
Ne? Nicht als, geschrieben, für die Süddeutsche Zeitung oder sowas, ne? Das ist aber ganz cool gewesen, weil du auf der einen Seite eben diese Praxis hattest und auf der anderen Seite hast dann irgendwann auch diesen Wisch in der Hand gehabt.
Mhm.
Wir schweifen ein bisschen ab, weil ich wollte eigentlich noch ein bisschen beim Iran bleiben, weil ich es ja so interessant fand, dass ich, als ich bei Volle Kanne angefangen habe, ich total viel Post aus Teheran bekommen.
Oh.
Da kann man ja Deutsch studieren.
Ja.
Und da ist die Morningshow im Fernsehen sozusagen das Mittagsprogramm. Und dann habe ich immer Briefe bekommen von iranischen Schauspielerinnen, von Mädels, die da studiert haben und alle sagen, ah, wir gucken das dann immer mittags und komm doch mal in den Iran, besuchen uns in Teheran. Und ich immer so, ich habe dann auch mal zurückgeschrieben, aber ich habe mich nie getraut, da hinzufahren, weil ich dachte immer, ey, wenn ich da reinkomme in dieses Land und sage, ey, ich treffe mich hier mit ein paar iranischen Studentinnen, dachte ich mir, ey, am Ende behalten die mich da und mein Barbier hier in Düsseldorf ist auch Iraner. Und das ist ja ein traumhaft schönes Land.
Ja.
Also wenn der mir immer Bilder zeigt, wo ich denke, ey, brutal, die haben auch alles, ne? Du hast Berge, so wie in Bayern, irgendwie so ein bisschen Landschaft wie in Kanada und traumhaft geiles Essen.
Ja, mega. Also Iran ist so, leider Gottes, wie sagt man, so wie so ein isoliertes Land, was aber voll ist, so wie so ein Diamant, was einfach so von der gesamten Welt isoliert wird, so, ne? Finde ich so schade, weil da gibt's alles, also, und die Menschen sind so toll und so, ja, die würden so gerne einfach, weißt du, ich bewundere das ja. Stell dir vor, du bist im Iran, so, du kannst eigentlich nicht ausreisen, studierst Deutsch, bist so aktiv, ne? Ich meine, guckst deutsches Fernsehen, schreibst dann noch einen Brief. Ich meine,
ich denke mir auch, es sind die Frauen da, gerade im Nahen Osten und so, die irgendwann die Welt verändern werden, ja? Obwohl die nicht ans Ruder kommen. Ja? Das ist irgendwie
so
auch frustrierend und traurig. Und auf der anderen Seite glaube ich aber, sind das auch diejenigen, die eben dann mit dem Handy da sitzen und auf Insta gehen und irgendwie, kriegst du da auch noch Post?
Ja, schon viel, also ich krieg auch viel, viele Nachrichten von persischen Mädels und so, ne? Und das ist immer so, ja, macht mich ein bisschen traurig, weil ich denke, die Armen, ne? Die sitzen da, wären so gerne irgendwie freier. Ja. Dieses ganze Potenzial geht ins Leere. Und ja, also ich krieg schon viele Nachrichten.
Aber das, was du hier machst, also auch mit solchen Themen wie, was weiß ich, Sex, Männer, Dating, auf die Bühne zu gehen, bist du ja sofort, bist ja sofort verhaftet von der Bühne,
Ja, man
oder?
Darf eigentlich da quasi gar keine Comedy machen als Frau, ja. Ich weiß, können Männer Comedy machen?
Ich glaube, also, auf der Bühne auf gar keinen schwierig. Fall, ja. Also, warst du schon mal da? Jetzt?
Einmal, ja.
Und wie fühlt sich das an für dich, wenn du sozusagen in deiner Heimat wieder bist und siehst, wie sich das dort alles entwickelt?
Ja, das ist irgendwie, also ich war sehr traurig, weil ich kam so, wann war das denn, 2011 oder so war ich da einmal? Und ich habe da irgendwie bis 17 Uhr immer geschlafen nachmittags, weil diese Energie da, das hat mich einfach so bedrückt, weil da, ja, ich habe einfach echt schlechte Laune bekommen da, weil du darfst dann nichts, du bist als Frau nicht viel, also die nutzen, man sagt, ja, viele sagen ja auch, ne, ja, Iraner sind ja aber super modern und die müssen ja Kopftuch jetzt nicht so super streng tragen und so, aber.
Kommt drauf an, wo du wohnst, ne?
Auch, und ich meine, selbst wenn du, aber wenn du es auch tragen musst, ist ja schon diese Angst immer dahinter. Also so, selbst wenn du freizügiger bist und dein Kopftuch jetzt nicht immer so richtig auf hast, du hast ja immer die Angst, du könntest festgenommen werden.
Ja.
Das basiert ja alles auf Angst irgendwie und das verdient kein Mensch so, ne? Und das hat mich ein bisschen traurig gemacht.
Ja, dabei ist ja Styling, coole Looks und so, gerade bei Frauen im Iran, mega Thema, ja?
Absolut.
Also auch so für die Schönheit sich mal unters Messer legen.
Nasen-OP.
Also auch mal überlegt, ne?
Ja, also meine Mutter sagt jeden Tag, lass die Nase endlich machen und so. Das
echt,
ist,
das ist da wirklich wie so ein Abi-Geschenk oder
ja,
so,
ja,
ne?
Wie so Zahnreinigung Deutschland, also ist so Nasen-OP. Die sagt es auch immer, Vanjes, wenn du größer bist, deine Nase wächst und so, wenn du älter wirst und so.
Ist das überhaupt so?
Ich weiß es nicht. Ich weiß das wirklich nicht. Also für meine Mutter, ja.
Ja.
Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber so erstmal nicht.
Ja.
Also ich habe noch kein Problem mit meiner Nase.
Nein, hätte ich jetzt an deiner Stelle auch nicht.
Und ja, also mal gucken. Irgendwann, why not? Wenn die wirklich wachsen sollte, dann mache ich
sie. Ja, das kommt drauf an, wie sehr sie noch wächst.
Genau.
Sind deine Eltern eigentlich auch mal in deinem Live-Programm? Kommen die?
Ja, dass sie zugucken?
Ja.
Bisher noch nicht.
Sei froh, oder?
Ja, ja, ja. Aber denen ist so viel auch irgendwie egal. Aber die waren noch nicht da. Warum kamen die noch nicht? Gute Frage.
Hast du keine Karten besorgt, oder?
Keine Karten besorgt, oder? Ich weiß gar nicht, warum die nicht gekommen sind.
Was heißt, denen ist so viel egal? Die freuen sich aber doch, dass die Tochter so erfolgreich ist, oder?
Das ja, ja. Wenn die da was mitkriegen und ein bisschen Geld bekommen, immer. Da freuen die sich. Wann kriegst du die Millionen? Also, die wollen immer, dass ich Millionärin werde, ganz schnell. Die denken, das geht auch von heute auf morgen.
Ja.
Also das
dauert aber ein bisschen länger.
Dauert ein bisschen länger, genau. Und die fragt dann immer, oh, und wann kommt der Durchbruch, der große Durchbruch?
Ja, aber ist nicht eigentlich schon. Also ich als jemand, der da jetzt noch nicht so lange unterwegs ist, der Durchbruch nicht schon, wenn man wirklich jeden Abend 100, 200 Leute begeistern kann, live auf einer Bühne, das ist doch schon, also
ja.
Hast du es doch im Prinzip schon geschafft.
Ja, ist schon geil, genau, ja, das wäre schon cool, ja.
Also bei dir ist es ja schon so, oder?
Ja.
Ja.
Also ja, also ist jetzt nicht immer jede Veranstaltung auch ausverkauft oder so, ne? Aber ich bin schon auf einem guten Weg. So.
Ja. Hast du dir so einen richtigen Plan gemacht? Bist du jemand, der sehr zielgerichtet an so Dinge rangeht und sagt, das und das muss passieren?
Ja. Also ich habe wirklich vor 4 Jahren habe ich all meine Ziele dann aufgeschrieben. Also was ich, also damals waren meine Ziele noch ein bisschen anders. Ich wusste gar nicht, dass ich so full das jetzt auch so durchziehe. Ich habe eigentlich so, als ich dann mit Comedy angefangen habe, dachte ich immer noch, es geht dann doch mehr Richtung Moderation trotzdem und so, ne? Und aber das ist dann doch eher Comedy alles, ne? Also ich merke es halt, deswegen haben sich die Ziele dann angepasst. Aber ich habe mir schon aufgeschrieben, wo ich hin will, mit wem ich zusammenarbeiten will. Mir war von Anfang an klar, ich will gutes Management auch und so, ne? Okay, jetzt denkt mein Manager, dass er nicht mehr gut ist, weil ich ihn gewechselt habe. Mit dem bin ich ja immer noch cool, aber einfach so, ich habe sehr viel aufgeschrieben und wusste, wo es hingeht, in welche Richtung.
Ich glaube, man braucht auch einen Plan.
Ja.
Weil du sonst einfach total verloren gehst, gerade in dieser medialen Welt. Na, ein Video geht durch die Decke, nächste nicht geklickt, plötzlich sitzt du zu Hause und bläst Trübsal.
Ja, absolut, ist so.
Aber ich glaube, auch durch diese Welt von Instagram und Social Media ist einfach heutzutage viel schneller, viel mehr möglich als noch vor 20 Jahren.
Absolut, absolut. Aber überschätze und unterschätze das so ein bisschen, glaube ich. Also es ist zwar viel möglich, aber es ist immer noch so ein, also viele denken so, ja, ich mache paar virale Videos im Netz und ja, ich bin ein Stand-up, ich gehe jetzt auf die Bühne und, aber es ist halt immer so ein, du musst halt Open Mic spielen, du musst dich verbessern, das ist auch Handwerk. Und du kannst nicht nur, weil du ein paar virale Hits auf Social Media hast, ohne Handwerk jetzt als Stand-Up-Comedian.
Zwei Stunden dann auf der Bühne stehen, ne? Das,
ja,
das funktioniert nicht.
Und das unterschätzen halt so viele, ich mich auch damals, so, ne? Ich so, ja klar. Also ich hatte schon immer Respekt davor, aber es gibt so eine Höhenflugphase, wo du denkst, oh, jetzt habe ich meine ersten 5 Minuten Nummer, jetzt bin ich hier durch die
Läuft.
Decke. Aber das ist halt immer wieder kontinuierlich arbeiten, auf die Bühne gehen. Und das ist halt durch die heutige Gesellschaft einfach ein bisschen, hat so ein bisschen am Wert verloren, glaube ich.
Also dieser Fleiß und dieses Dranbleiben und dann auch mal durch Täler durchgehen, ne?
Genau, und diese, ich finde halt diese extrem vielen Klicks können auch sehr viel mit Menschen machen, sodass man irgendwie so den Bezug zur Realität so ein bisschen verliert.
Mhm.
Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen, es ist zwar viel möglich, aber man darf auch nicht zu viel sich drauf einbilden.
Ja, ich finde es so krass, dass es ja dann irgendwie immer so mitschwingt, ne? Gerade wenn du irgendwie auf Instagram unterwegs bist und so, denkst du immer, ach, was könnte man machen und so. Und ich war, leider jetzt durch Corona haben wir das jetzt nicht weitergemacht, aber wir haben so ein Projekt irgendwie eigentlich einen Monat im Jahr irgendwo anders zu leben. Und Premiere war in New York. Und ich dachte nur, ah, da können wir
let's
viel.
Start big.
Ja, let's start big.
Andere fangen in Deutschland
zu. Kann man irgendwie viele, ja, letzten Endes hat mich das ja irgendwie auch zur Stand-Up-Comedy gebracht. Da gibt es ja auch eine eigene Podcast-Folge dazu. Aber die Geschichte ist ja die, dass du dann so Sachen angehst, wenn es blöd läuft, mit dem Gedanken, oh, was mache ich da jetzt alles, was man möglichst gut auf Social Media posten kann. Und dann gar nicht mehr den Moment genießt, sondern einfach nur guckst, dann fahre ich dahin, weil da macht man ein schönes Bild. Und dann fahre ich dahin, weil dann kann ich da irgendwie eine schöne Geschichte erzählen. Und im Endeffekt bist du gar nicht mehr in dem Moment, ne? Sondern bist immer nur am drüber nachdenken, was könnte man jetzt machen, dass andere denken, dass du irgendwie gerade was Cooles machst.
Content Creator.
Ja, Content Creator. Dann, also, und dann erledigst du so den Content weg, ja, anstatt dass du das erlebst, was du gerade machst.
Ja, genau. Das ist so ein Mix, ne? Also es ist halt echt so Fluch und Segen zugleich. Einerseits macht's mega Bock, ne? Also ich bin auch so manchmal, ja, hier und da. Das, also es ist so ein Fluch und Segen, ne? Mich nervt es auch sehr oft, ja.
Ja. Hast du irgendwelche Vorbilder gehabt, als du in den Job reingeschlittert bist?
Nee.
Bei Perserin gibt es jetzt nur eine, ne? Inissa.
Ja. Oh, Inissa, ja, die ist super, die ist mega. Also ich fand ihre, ich habe ja damals bei Stefan Raab, ihre Auftritte waren ja natürlich auch sensationell. Das ist so eine krasse Frau einfach. Und die hat so einen Türöffner für Frauen mit Migrationshintergrund,
ja,
die Comedy gemacht. Also es war ja die allererste und so erfolgreich und so toll. Und ja, also natürlich guckt man da auch auf Inissa hinauf und denkt, wow, ganz toll, was sie da erreicht hat. Aber ja, es gibt ja viele amerikanische Comedians, ne? Also die Eliza Schelsinger fand ich auch cool.
Ja.
So in Deutschland wäre es wahrscheinlich auf jeden Fall Inissa, dann in Amerika Eliza Schelsinger und Whitney Cummings.
Bei Whitney Cummings habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm, aber die, auch so eine Netflix-Special und,
ja,
und HBO und sowas.
Ja.
Ist das für dich dann auch ein Ziel, nochmal so ein, jetzt mittelfristig mal so ein Special irgendwie zu machen und zu gucken?
Jetzt, das steht tatsächlich nicht auf der Liste.
Ja.
Also, aber ich glaube, das ist so ein, also ich glaube, wenn der große Erfolg da ist, ist es ein Schritt, den man eh nicht so, also
ja,
der ja eh
kommt dann sowieso,
Erfolg,
ne?
Genau. Ja. Genau, aber es ist jetzt kein konkretes, großes Ziel jetzt erstmal, aber ja, schließe ich auf gar keinen Fall aus.
Was steht dann sonst auf dem Zettel drauf?
Oh, ich bin voll, ich kann nie darüber reden.
Ja,
alle meine Freunde wollen es sehen, die wollen immer sehen, ich zeig's dir. Ich sag dir immer, schreibt eure Ziele auf für die nächsten 4-5 Jahre. Persönliche Ziele von Tony Robbins, kennst du Anthony Robbins?
Ja, ja, klar.
Kennst du sein Buch Das Power-Prinzip?
Das habe ich mir gekauft, als ich das erste Mal in New York war, irgendwie Anfang der 90er.
Ja.
Das steht auch da hinten.
Echt?
Ich habe ein ganzes Regal voller, ja, irgendwelcher Bücher. Da ist irgendwo noch die Originalversion vom Power-Prinzip.
Und der sagt ja da, alle Ziele, persönliche Ziele, Freizeitziele, berufliche, ja, Ziele sollst du ja für die nächsten paar Jahre aufschreiben.
Macht ja auch Sinn, dieses Visualisieren, ne?
Absolut. Also das hat mir extrem geholfen. Ich habe nach und nach alles angezogen dann, ne? Also und man zieht immer noch an und man muss die Liste halt immer wieder aktualisieren, anpassen.
Ja.
Wie gesagt, früher war das so immer mehr Moderation und so weiter. Und dann kam halt Comedy. Das Universum hat eher so das gegeben, was mehr passt.
Ja.
Heute würde ich gar nicht moderieren. Also ich ich bin so froh, weil durch Comedy kannst du viel mehr Haltung durch, also du bist ja viel mehr
viel freier einfach, ne?
Freier, dem, du bist du, es geht so, du kannst, also ja, das ist viel cooler für mich und jeder ist ja anders, aber ich habe mir alles aufgeschrieben und ich habe einen Satz von Jim Rohn, der sagt, arbeite mehr an dir selbst als an deinen Zielen, das nehme ich mir mal sehr zu Herzen.
Ja, das ist ein Satz, da muss man drüber nachdenken.
Ja?
Ja, arbeite mehr an dir selbst, an deinen Zielen. Ich glaube, wenn man an seinen Zielen arbeitet, arbeitet man ja auch automatisch an sich selbst und umgekehrt auch. Ne? Also, als ich angefangen habe, vor, ja, das ist doch schon wieder 4,5 Jahre her, dann auch mal alles so ein bisschen aufzuschreiben und dann die Dinge danach der Reihe nach anzugehen, da merkt man erstmal, was das für eine Kraft hat. Ne? Mhm. Wenn du schwarz auf weiß siehst, was du irgendwie aus deinem Leben oder mit deinem Leben machen willst, und dann passieren auch Dinge. Manche Dinge sind dann allerdings so, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, dachte ich auch, das geht einfacher. Dachte ich, du hast eine Diplomarbeit geschrieben, so ein Buch, das haust du einfach mal so raus.
Ja.
Ist dann doch ein bisschen schwieriger gewesen. Wie ist es bei deinem Buch gelaufen?
Ja, auch so ähnlich. Ja, auch, ne? So ähnlich. Also das war richtig anstrengend. Also ich würde es erstmal nicht nochmal machen. Das war schon heftig. Also diese Deadline.
Das heißt nochmal, was Frauen denken, aber nicht sagen.
Genau, genau. Ja,
also so eine Art Aufklärungsbuch für Männer. Aber genau. Ich glaube, auch Frauen haben damit ihren Spaß.
Genau, ja, so was wir denken und nicht aussprechen. Und das war schon schwierig. Ja, es war schon sehr schwer.
Ja, obwohl man ja sagen muss, wenn man es liest, das ist ja auch, es gilt das gesprochene Wort. Ne? Das ist so ein Buch, dass du auch, das ein schönes Tempo hat und im Prinzip auch sich so liest, wie du sprichst.
Hast du es reingelesen?
Ich habe reingelesen.
Echt?
Ja,
geil. Diese Probeseiten oder was? Ja, geil. Nein.
Also, ja.
Ingo,
Nomsen. Ist ja auch ein eigenes Verb, wie ich irgendwie jetzt die letzten Jahre immer mal wieder, lass uns irgendwas wegnomsen.
Ja, Nomsen. Ich wusste nicht, wie spricht man das aus? Nomsen. Aber schön dann eigentlich so außergewöhnlich, ne? Vergisst man nicht.
Ja, kommt irgendwie aus Schweden.
Oh, ach, bist du aus Schweden?
Nein, ich nicht, nein, aber die Vorfahren.
Ach, die Vorfahren.
Vikings, wahrscheinlich.
Sehr exotisch, sehr exotisch.
Keine Ahnung. Was ich irgendwie ein sehr exotisches Experiment fand, 3 Jahre ohne Sex und Dating.
Ja.
Hast du gemacht?
Stand auch auf meiner Liste.
Stand auch auf deiner Liste. Sagen viele, die uns jetzt zuhören, 3 Jahre ohne Sex und Dating, brauche ich keine Liste dafür.
der Grund meines bisherigen Erfolges. Ja, das lenkt doch alles ab, habe ich das Gefühl. So,
Ja, man kann sich natürlich auch durch diese moderne Welt und die modernen Möglichkeiten des Datings schnell irgendwie verlieren, ja, wie so ein Durchlauferhitzer.
Ja, und ich bin so, das ist halt ein bisschen, man kann es gestört sehen oder diszipliniert, aber ich bin so ein Verzichtmensch. Ich, keine Ahnung, ich trinke
dich macht
das
heiß, wenn du einfach drei Jahre verzichtest.
Wenn ich einfach mal Nein sage, auf alles, genau. So. Ich bin so, ich trinke keinen Alkohol, keine Zigaretten und so, ne?
Keine Drogen,
nix. Wobei Drogenfilme schon spannend. Aber nee, ich weiß nicht. Das ist so irgendwie, tut
aber
mir gut.
Die 3 Jahre sind jetzt aber vorbei, oder?
Wir sind bei 5,5 Jahren und ich schaue optimistisch in die Zukunft, dass wir bald ich habe schon ein paar Mal gedatet jetzt wieder. Ein paar Fehlentscheidungen habe ich noch getroffen. Ja. Aber gut, passiert.
Ja gut, das ist ja eigentlich wichtig, weil sonst hättest du ja gar kein Programm mehr, wenn du jetzt plötzlich in der festen Beziehung wärst. Was soll denn dann dabei rauskommen?
Bester Mann. Genau so ist es, habe ich auch gedacht. Ich habe die besten Nummern. Ich hatte irgendwann mal, ich war nicht mehr authentisch mit meinen Beziehungs- und Dating-Themen und ich habe jetzt wirklich so, ich habe einen gedatet, der hat mir so viel Material gegeben, dass ich mein Solo nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht habe.
Ja, genau.
Der ist einfach so und mir fallen immer noch Sachen ein. Ich könnte so viel davon auswerten.
Ja, vielleicht der Tipp an alle Comedians da draußen, datet einfach mal so einen richtigen Spacko und dann habt ihr ein komplett neues Abendprogramm.
Ja, genau. Ich bin so, und es fallen mir immer neue Sachen ein und dann immer umso mehr Distanz dazu kommt, umso mehr denke ich so, Gott, was war das eigentlich?
Ja.
Und ja, also schauen wir mal.
Ja, ich bin da jetzt komplett raus aus der Nummer. Ich kann ja nur empfehlen, zu heiraten. Das ist irgendwie echt.
Ja, du, das dagegen hatte ich jetzt auch nichts. Also, wenn da jetzt jemand kommt, würde ich nicht sagen, nein, bitte, bitte nicht. Ja, aber
wird das nicht in deiner persischen Familie nicht fast schon verlangt? Du bist ja dann, also, bist ja in deinem Alter sind ja vielleicht die meisten sowieso schon verheiratet, oder?
Ja, im Iran schon, glaube ich.
Ne?
Ich glaube ja. Ich habe jetzt nicht viel mit denen leider zu tun. Hm. Aber ich wäre wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wäre ich verheiratet?
Wärst du verheiratet worden? Weil die, nein, ne?
Nein.
In eurer Familie nicht.
Ja, wer weiß, wenn da jetzt so ein Multimillionär gekommen wäre. Also man wird halt schon so vermittelt.
Ja, aber das finde ich auch normal, oder? Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie...
Normal.
Nein, also wenn ich
Tradition
jetzt...
Tradition in Deutschland,
ich habe jetzt einen Sohn, aber wenn ich jetzt eine Tochter hätte, für meinen Sohn würde ich ja irgendwann auch, dass der eine vernünftige Frau findet, würde ich ja auch, wenn ich eine Tochter mal vielleicht haben werde, würde ich ja auch sagen, ach, die soll mal einen guten finden, und wenn ich da einen sehen würde, würde ich sagen, ey, guck dir den mal an, der ist, das finde ich normal.
Also so, wenn ein Millionär wäre, würde ich sagen, nimm ihn.
Nein, ach, das muss kein Millionär sein. Geld allein macht ja nicht glücklich.
Ja, aber im Iran ist halt das so ein bisschen die These.
Echt?
Ja,
ist das so?
Der muss reich sein, ist wichtig.
Aber warum? Aus Sicherheitsgründen für die Familie oder?
Iraner lieben Glamour, so. Das ist so ein Wert, ne? Ich glaube, so ein Marktwert einfach. Nur, wenn du ja, meine Mutter kam ja aus reichen Verhältnissen, Da ist es klar, dass du dann so jemand, also die hätten mich jetzt. Und mein Opa war ja schon enttäuscht, dass mein Vater nicht reich war, als sie geheiratet haben.
Deine Mutter ja schon aus der Reihe getanzt.
Die ist schon richtig aus der Reihe getanzt. Und das war schon schlimm genug für meinen Opa. Noch Krass. Einen hätte er nicht ertragen können. Also dann diesmal Herzchirurg oder so. Dann, ne? Das war immer.
Ja, aber deine Mutter scheint ja dann auch unterm Strich damit klarzukommen, dass sie in Deutschland nochmal von Neuem anfangen musste und so. Also da war ihr Freiheit schon wichtiger als
der hat's eingetauscht. Die hat eingetauscht. Ich sage mal Freiheit gegen wohlhabendes Leben, so, ne?
Ja.
Wobei die wird jetzt auch noch,
Ja. Aber hat die jeden Moment gehabt, wo sie gesagt hat, ach, wäre ich mal im Iran geblieben? Nein, oder?
Ja, schon. Die waren ja auch eine Zeit mal da wieder. Die haben ja wieder den iranischen Pass, also da kannst du auch als Flüchtling, also die hatten vorher, also wenn du dann den iranischen hast, kannst du auch mal wieder nach Iran, und da waren die. Und die war jetzt nicht happy da, ne?
Ja.
Schwer, du bist dann nirgendwo mehr zu Hause.
Du hast ja dann irgendwann dir den deutschen Pass besorgt.
Ich bin jetzt deutsch. Ich jetzt,
was heißt jetzt? Seit wann?
Seit 2 Jahren erst?
Ja, das.
Ein, zwei Jahren. Ja.
Das war dir wichtig einfach, um auch wirklich hier anzukommen, oder?
Ja, also meine Eltern haben gesagt, nimm doch den deutschen Pass, du kannst den deutschen Pass ja haben und so, ne? Und dann habe ich den halt gemacht und ist ja gut, du kannst ja wegfliegen, also sonst kommst du ja nicht so, mit iranischem Pass kommst du ja nicht weit, ne?
Gerade USA-Urlaub ist dann irgendwie,
Genau. Und das ist jetzt so, ist besser.
Hat das auch was mit dir gemacht? Also als du den dann plötzlich in der Hand hielst, war das irgendwie eine Veränderung in dir selber?
Nicht wirklich, ich war so erleichtert, so cool, so sieht der deutsche Pass aus, so kurzer Moment irgendwie, irgendwie, meine Eltern waren sehr happy.
Ja, du hast gerade gesagt, den habe ich dann gemacht. Kurze Prüfung oder nein?
Ah, nee, ohne Prüfung, aber das war, oh Gott, das war so anstrengend, diesen deutschen Pass zu beantragen.
Allein das war die Prüfung?
Schleifen. Ja, das schon. Die Schleifen, warten lassen, warten und so, ne? Und dann habe ich mich sogar einmal mal gestritten mit einer Dame, weil die so furchtbar, ach, da müssen sie gucken, dann Ding, und so, weißt ja, wie es ist, manchmal Behörden sind ja anstrengend leider. Und dann waren die so voll gemein, also sie war so mega gemein am Telefon, man hat so richtig so, es passiert mir nicht häufig, muss ich sagen, aber die war schon so am Telefon, ja, muss halt, also so ein bisschen unsympathisch. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen gemeckert und die so, ja, dann würde ich mal, die waren so unterbesetzt auch. Ich so,
die war
Regierungspräsidium,
ne?
Darmstadt und keine Mitarbeiter. Deswegen konnten die so, ich so, hä? Ich so, Deutschland, so ein reiches Land, Regierungspräsidium Darmstadt. Und sie haben nicht genug Mitarbeiter? So, das hört sich für mich falsch an, so, ne? Wo gehen die ganzen Steuern? Da hat sie dann gemeint, ja, da müssen sie halt wählen gehen und so. Und dann meinte sie, ach, können sie ja gar nicht, weil sie haben ja keinen deutschen Pass. Hä? Und ich so, oh, der war jetzt 1-0, ne? Hat sie mich so voll gedisst. Musste ich aber lachen dann.
Geil. Ja, für euch war es ehrlich gesagt auch als Frauen cool, ihr kamt nach Deutschland. Damals war ja noch Merkel unsere Kanzlerin.
Merkel,
ne?
Beste dann. Frau, ja. Die ist super.
Also schon auch so ein bisschen Role Model, ne?
Ja, mega. Also ich liebe ja Merkel und ich verbinde schon sehr viel Positives damit. Also dass sie halt eben
dafür hier viele Frauen die Türen irgendwie auch aufgemacht hat. Bist du dir deiner Verantwortung, die du jetzt hast, als jemand, der sozusagen in Anführungsstrichen perfekt integriert ist, hier und dann auf die Bühne geht und Geschichten erzählt, dir deiner Verantwortung bewusst, die du deinem Publikum gegenüber hast? Weil ich glaube, es gibt dann auch viele, die es manche Dinge wahrscheinlich anders sehen und die das eher so ein bisschen laxer angehen. Bei dir hat man das Gefühl, du bist hierher gekommen und hast gesagt, okay, jetzt fangen wir hier nochmal neu an. Und dann war auch deine Familie so, dass sie sagen, hier wird integriert, du lernst Deutsch und dann sagt sogar Opa, jetzt mach mal vernünftiges Abitur und jetzt guck mal das, was aus dir wird und so. Das ist ja schon sehr, sehr, sehr stramm.
Ja, ja, das ist so, das war irgendwie immer schon mein Wesen, so. Ich, als Kind wollte ich immer schon irgendwie besondere Sachen machen und meine Mutter wusste auch, es wird irgendwie immer Richtung Kunst oder, also irgendwie war das, ich wusste es irgendwie tief im Inneren immer.
Ja.
Und Verantwortung auch, ja, also ich bin halt jetzt nicht so, wenn es um mich geht, ich bin jetzt nicht so krass heiß, also ich war nie so der Mittelpunkt, meine ich, ne? Also
ja.
Ich weiß auch gar nicht, warum, also irgendwas hat mich immer so angezogen an der Öffentlichkeit, aber ich mache das echt so eher, um Botschaften zu transportieren, auf welche Art auch immer. Und ich fühle mich immer nur dann happy mit meinem Job, wenn es andere berührt, so, ne? Also
ja.
Nur so im TV sein, nur Dings, das gibt mir persönlich jetzt nicht viel. Es gibt Leute, die lieben es, aber
ja.
Mir nicht.
Also du versuchst auch so ein bisschen zu vermitteln, also so wie ich das jetzt sehe, ne? Dass du sagst, einfach nur rumchillen und abgammeln, das kann es irgendwie auch nicht sein.
Ja.
Macht irgendwas mit,
genau.
Mit dem Leben, das ihr da
beschäftigt
habt.
Euch mit euch selbst und mit, also ich glaube sehr am Wachstum und ich liebe Wachstum und persönlicher Wachstum ist einfach so, das einer meiner Lebenszwecke. Und deswegen, ich bringe das auch immer gerne irgendwie durch meine Sachen anderen, was heißt bei, ist immer so blöd, aber ich zeige es anhand mir selbst so, ich bin nicht perfekt, ich habe so und so viele Fehler. Eigentlich funktioniert ja meine Kunst nur, weil sich Frauen erleichtert fühlen, die so ein perfektes Bild versuchen aufrechtzuerhalten und mich sehen, die vielleicht so aussieht, als wäre alles irgendwie total schön gelaufen und alles ist perfekt, aber ich sag so, nee, ich habe halt mega viele Fehler. Und es gibt halt Probleme, aber ich krieg trotzdem alles irgendwie hin. Also es ist so ein Mix aus Erfolg, aber und Schwächen, ne? So.
Ja.
Und das macht mich dann, glaube ich, sympathisch, weil ich dazu stehe. Also ich verstecke meine Fehler nicht.
Ja, im Gegenteil, du brauchst sie ja, um dein Programm zu füllen.
Genau.
Das
absolut.
Ist irgendwie so die Krux. Ich glaube, das habe ich so langsam auch begriffen, dass bei Comedy ja nicht drum geht, wie vielleicht auf Instagram, einfach nur zu zeigen, alles Friede, Freude, Eierkuchen und alles in bester Laune und so, sondern gerade da reinzugehen, wo es dann auch einem selbst manchmal vielleicht auch ein bisschen wehtut. Ne?
Genau.
Das macht es dann gerade erst recht lustig.
Absolut, absolut.
Ja. Jetzt hast du dieses Buch geschrieben, was Frauen denken, aber nicht sagen. Was würdest du denn sagen, ist das wichtigste Learning für die Männer dieser Welt, wenn es um den richtigen Umgang mit der Frau des Herzens geht?
Oh, das ist, also ich glaube, wichtig ist einfach zu wissen, dass wir grundsätzlich irgendwie oft anders ticken. Und das war's so, ne? Also generell nicht nur auf Geschlechter bezogen. Jeder geht mit seiner Brille durch die Welt. Ne? Also ich habe eine andere Brille auf, du siehst deine Welt nochmal mit komplett anderen Augen. Also wir haben alle eine, wie sag mal, verschiedene Perspektiven. Und ich glaube mal, also ich erkenne, dass wir Frauen halt eine viele, nicht alle Frauen, es gibt auch Frauen, die können sich mit meinem Buch wahrscheinlich nicht identifizieren, aber so meine Freundinnen, meine Umgebung hat oft so eine eigene Perspektive. Und einfach offen dafür zu sein und zu sagen, okay, ist halt so. Und sich annehmen.
Ja,
Raum
genau.
geben.
Und auch den anderen für ihre Meinung den nötigen Raum geben. Ne? Ist ja heutzutage so, dass oft jeder möglichst schnell mit einer eigenen Meinung um die Ecke kommt und sagt, meine Meinung ist diejenige, die zählt, deine ist mir ehrlich gesagt egal.
Ja.
Und ich glaube, heute geht es darum, einfach auch mehrere Meinungen mal stehen zu lassen und zu sagen, okay, und vielleicht auch mal drüber nachzudenken.
Ja.
Über die eigene Meinung dann auch und die im Zweifelsfall dann auch mal zu ändern, ja, wenn gute Gründe dafür sprechen, die irgendwann mal zu ändern.
Selbstreflexion, genau, ja. Ist das, glaube ich, A und O, ja, aber manche reflektieren mir zu viel.
Ja.
Es ist also, manchmal datet man so Typen und die sind dann so immer so am Fühlen, was sie fühlen und dann entstehen da natürlich auch immer so ein paar Konflikte und das ist dann manchmal auch zu viel, ne, so zu viel Reflexion.
Du datest gerade wieder, oder?
Ja, also jetzt gerade nicht. Mir schreiben ein paar Typen.
Dir kann man auf Instagram schreiben und dann sagst du, oh, vielleicht.
Ja, also meistens so muss ich die Person schon kennen, ne? Also ich treffe auch alles gut.
Ist kein Corona.
Ja,
ich bin getestet.
Ich flirte jetzt nicht auf meiner Seite, aber
ja.
Manchmal lernt man ja jemanden mal auf einer Veranstaltung kennen oder so und dann schreibe ich so ein bisschen und dann habe ich dann wieder keinen Bock, weil das dauert alles zu lange.
Dann doch Tinder.
Tinder war auch gut, ja. Aber da bin ich gesperrt jetzt.
Was?
Ja, voll traurig.
Wie denn das?
Ja, irgendwo, die haben mich gesperrt.
Was?
Die haben,
Haben die nicht Max Giesinger auch gesperrt?
Haben die Max Giesinger auch gesperrt?
Ja, Max Giesinger, hat er mir das mal erzählt? Ich glaube, der wurde auch gesperrt. Ich glaube, das hat er auch öffentlich erzählt.
Max Giesinger ist hot as fuck. Max Giesinger ist hot. Der sieht richtig gut aus, aber warum wurde er gesperrt?
Ich glaube wegen Fake-Fotos, weil die dachten, das ist nicht der echte.
Ja, das passiert mir auch. Oh, guck mal, ich bin nicht mal so fame wie Max Giesinger und die sperren mich schon.
Ja, wir gucken, was wir tun können.
Ja, guck mal, was wir tun können. Ich habe es verifiziert, Ingo. Ich habe sogar Bilder hochgeladen. Da musst du deine Hände irgendwie hoch machen und so, ne? Und da reinschauen. Und ich habe es gemacht.
Und nee, hat nichts gebracht.
Hat nichts gebracht.
Ja, aber vielleicht gibt es doch eher andere Portale, die ist auch nichts.
Da muss die Frau den Mann anschreiben. So, Ingo, wir haben alle keine Zeit, oder?
Genau.
Und das ist so geil. Wir Frauen meckern ja über Männer, was sie schreiben, hey, wie geht's, na du? Und ich war auch auf Bumble. Und dann
meckern
war ich auch
die
in
über dich, oder?
Ja, und dann gucke ich so rein und schreibe nur so, hey, na du? Und weißt du, so ein bisschen...
Da brauchen wir, ich habe auf solche Nachrichten nicht zurückgeschrieben.
Nicht? Was, auf welche Nachrichten hast du? Was bist du für ein Sternzeichen?
Wassermann.
Oh, Superstar, schön. Wassermänner sind die größten, die besten Weltmoderatoren sind immer Wassermänner.
Echt?
Oprah Winfrey, Ellen.
Chris Rock hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich.
Nee.
Mehr brauche ich eigentlich nicht zu sagen.
Ja, Wassermänner sind einfach von Grund auf die witzigsten Menschen, wirklich.
Ja. Wir hatten einen Sänger früher in der Band, da war ich irgendwie, ich hatte immer Bands mit Leuten, die wesentlich älter waren und irgendwann war ich 16 oder 17 und wir hatten einen Sänger in der Rock'n'Roll-Band und der war auch Wassermann. Und ich war irgendwie ziemlich frustriert und irgendwann nach einem Gig nahm er mich auf die Seite und sagte, weißt du, Ingo, ich muss dir jetzt mal eins sagen. Wir sind beide Wassermänner. Und ich sagte dir eins, Wassermänner können jeder haben.
Das stimmt
ich
halt.
Nein, ich kann jetzt im Rückblick sagen, er hatte natürlich Unrecht. Er hatte natürlich Unrecht. Aber wie ist es dann bei dir? Dein Programm heißt ja mega gut. Es ist ein mega guter Abend, die Leute sind glücklich, zufrieden. Jeder weiß nach dem Abend, du bist offen für Begegnung und den Traumprinzen.
Das hat sich jetzt ein bisschen wie so eine schlechte Werbespot auf so eine Sexseite. Offen für Begegnungen?
Nein,
dann geht zu Neger Amiri Schau. Parkplatz-Ref.de.
Nein. Da habe ich, glaube ich, auch noch eine schöne Geschichte. Ey, wir verlieren uns. Nein, aber gibt es denn so männliche Groupies, die dann hinter der Bühne stehen, in Anführungsstrichen, und sagen, hey?
Ja, gibt's schon. Und ich bin immer verwundert. Kennst du das manchmal bei so TV-Aufzeichnungen und so? Und da stehen manchmal, also das war für mich das Krasseste, weil ich selbst so, also für mich, ich bin in der Öffentlichkeit, aber ich nehme es ja, vor allem als Comedian, kennst du ja, bist ja so.
Unter Strom auch, ne?
Unter Strom und auf Augenhöhe. Also ich sehe mich ja überhaupt nicht irgendwie als irgendwie Star oder irgendwie,
so,
ja, wirklich so, ne? Und dann bist du irgendwo da und dann drucken irgendwelche, also was heißt irgendwelche, aber tolle Männer drücken dann so deine Bilder aus und so, manchmal auch so freizügige Bilder mit rote Lederhose auf meiner Insta-Seite und so und sagen so, hey, du magst du das mal signieren und so und die Bilder sind so groß ausgedruckt und die kommen dann mit so einer Kamera und wollen Bilder machen und ich denke so, überleg mal so und daran denke ich ja gar nicht. Und woher wissen die, wo ich gerade bin und so, ne? Also ich verstehe das, also
immer aus dem Netz.
Insta oder so, ne?
Ja, genau.
Und dann musst du auch so krass gucken, was du postest und wo du, also finde ich schon bewundernswert.
Ja, aber gehört dann eben auch dazu. Ich kann mich noch erinnern, als ich beim ZDF anfing und da war irgendwie Bayerischer Fernsehpreis oder so. Und dann gehe ich hin und dann standen auch welche und wollten Autogramme haben und sagen, ja, Herr Nommsen, gehst du dann irgendwie hin, weil ich bin ja höflicher Mensch, wenn jemand brüllt, dann komme ich. Damals schon sowieso. Und dann sage ich, ja, hallo. Ja, haben Sie Autogrammkarten dabei? Und 2 Meter vor mir war Fritz Wepper, Schauspieler, und zog aus seiner Jackentasche Autogrammkarten und unterschrieb die und verteilte die. Und ich so, nein.
Ja.
Ja, das ist ja eine Frechheit, also wirklich. Und dann drehten sie sich auf die Seite und riefen irgendeinen anderen Namen. Kai Pflaume! Und ich so, hä? What? Das ist ja echt, das fand ich irgendwie.
Das sind die Autogrammsammler, die finde ich nämlich auch interessant.
Aber die sind gut.
Ja, aber die sind Sammler.
Ja, aber wenn die nicht gleich irgendwie, da gab es ja, also ich weiß nicht, ich kriege dann immer mal Post von Leuten, sag, schicken Sie mir bitte 5 unterschriebene Autogrammkarten.
Ja.
Da weißt du, eine behalten die und 4 werden auf eBay versteigert. Ja.
Ach krass, ja, eBay,
oder?
Ne? Ja, und ich finde die Sammler, weißt du, die sind cool, aber ich fühle mich dann nicht besonders, wenn die da so von jedem anderen so ein Autogrammkarten, das ist ja schon ein bisschen...
Ja, von mir kriegt jeder eins.
Ja, oh. Ja, ich schicke auch immer zurück.
Aber das kam mir gerade, als du sagtest, Parkplatztreff. Ich habe einmal, es ist echt, es ist 100 Jahre her, bin ich ins Ruhrgebiet gefahren und habe irgendwie eine Bekannte besucht oder so und
Bekannte.
darum geht es jetzt aber gar nicht. Also, ich bin kurz hinter Düsseldorf auf einen Parkplatz rausgefahren, es hat geregnet und ich musste nochmal irgendwie eine Adresse nachgucken oder irgendwie Karte, hier Navi einstellen oder irgendwas. Damals, ich weiß gar nicht, ob ich, damals hatte ich noch ein Auto, es muss ewig her sein. Und vor mir steht ein Auto und ich dachte mir die ganze Zeit, boah, was ist denn mit der Karre los? Die ist ja total beschlagene Scheiben. Total beschlagene Scheiben.
Oh nein.
Und irgendwann, ich guck da so und als ich wieder losfahren will, gucke ich nach vorne und in dem Moment gehen zwei Hände an die Hinterscheibe.
Oh ja.
Und die Scheibe ist plötzlich durchsichtig und ich denke mir, oh verdammt, schnell erster Gang rein.
Oh
und
Gott, weg, oh Gott. Das war Parkplatz-Treffi, oder wahrscheinlich?
Ich weiß nicht, es war auf jeden Fall ein Parkplatz, auf dem sich Menschen getroffen haben. Um zusammen,
die App funktioniert immerhin. So, also da weiß man, die App funktioniert.
Ist doch, ich schon bin mal auf jeden Fall sehr, sehr schnell weitergefahren. Ja. Wo musst
und
du
hab mir eine App. Und da machst du ja schon
was. Also. Bevor wir uns jetzt völlig verlieren. Wo musst du hin?
Wo muss das?
Aber wo du spielst, kann man auf deiner Seite erfahren. Ich verlinke das alles in den Shownotes.
Ja, gerne. Ja.
Gerne. Ich wünsche dir eine schöne Tour. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen in der bescheidenen Umgebung.
Mega, und die Zeit ging schnell rum.
Ja, total. Komm wieder vorbei. Wir machen irgendwann Insta-Live. Das
super, sowieso. Super gerne. Ja. Ingo, bester Mann. Follow him on Instagram.
Das ist ein schöner Schlusssatz. Ciao.
Tschüss.
Ich freue mich, wenn du den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, teilst. Folge mir auf Instagram oder Facebook und poste dein Feedback unter den Beiträgen zu dieser Ausgabe oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe. Raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Die Playlist zum Podcast, der beste Song der Welt, gibt's auf meinem Spotify-Kanal. Ich freue mich, wenn du auf Spotify oder auf Apple Podcasts eine ehrliche Bewertung abgibst, das erhöht die Sichtbarkeit der Show. Wenn du mehr zu den Menschen im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt's einen ganzen Schwung Links dazu. Hier nur das Beste, danke fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal.